Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Wir begrüßen Sie alle ganz herzlich.
Ja, in 2 Wochen wird dieser Raum ganz voll sein mit jungen Leuten. Wir freuen uns sehr auf das Jugendtreffen. Wir sind intensiv am Vorbereiten und intensiv am Beten, dass an diesem Wochenende wirklich Gottes Geist dieses Gelände füllt und Teilnehmer und Mitarbeiter brennende Herzen bekommen für Jesus. Und ich möchte Sie ein bisschen mit reinnehmen in die Inhalte und Gebetsanliegen und starte mit dem Trailer. Ja, das waren kleine Eindrücke vom letzten Jahr. Was ist unser großes Ziel beim Pfingstjugendtreffen? Was ist unsere Vision? Ich habe sie hier nochmal mitgebracht. Beim Pfingstjugendtreffen begegnen junge Menschen dem dreieinigen Gott. Das ist unser großer Wunsch, dass sie wirklich Gott kennenlernen, dass sie ihn kennenlernen, wie er ist in seinem Wesen. Und sie erleben Gemeinschaft. Das ist was ganz Wichtiges, was uns wirklich wichtig ist, Gemeinschaft zu ermöglichen. Sie erfahren die lebensverändernde Kraft des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist. Wir schlagen miteinander die Bibel auf, die Jugendlichen werden angeleitet, selber die Bibel aufzuschlagen und wir wünschen uns, dass durch Gottes Geist sie merken, die Bibel, Gottes Wort redet zu mir und dass sie durch den Heiligen Geist verändert werden. Ja, sie werden ermutigt, wir wollen ganz viel ermutigen zur Jesus-Nachfolge und wir wollen gleichzeitig herausfordern. Herausfordern, dass die Jugendlichen ihr Leben mit Jesus leben und Jesus nachfolgen und das kostet auch. Und wir wünschen uns, dass wir Inhalte bringen, wo die Jugendlichen herausgefordert werden, Verantwortung zu übernehmen in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Das ist unser großes Ziel vom Pfingstjugendtreffen. Dieses Jahr geht es um die Emmaus-Jünger. Sie haben das Thema schon gelesen, The Way Jesus, Jesus der Weg. Jesus machte sich mit den Emmaus-Jüngern auf den Weg, teilte den Weg, ging mit ihnen, hörte die Zweifel an, begegnete ihnen, sie wurden verändert. Und es gibt diesen Vers in der Geschichte der Emmaus-Jünger, brannte nicht unser Herz. Und da heißt es, Jesus hat ihnen die Augen aufgetan. Und das wünschen wir uns so sehr, dass durch diese Geschichte der Emmaus-Jünger, die in den Hauptveranstaltungen sich durchzieht, Jugendliche und Mitarbeiter ein brennendes Herz bekommen. Und dass sie sagen können, Jesus hat mir die Augen aufgetan, wer er ist. Und das ist unser großes Wunsch, diese Geschichte der Emmaus-Jünger zieht sich durch. Wir haben 3 Hauptreferenten, den Gianluca Sinopoli, der kommt aus Herrenberg, der war schon früher als Teilnehmer oft auf dem Jugendtreffen, der ist Jugendpastor. Dann der Andrew Palau, sein Vater Luis Palau war vor vielen, vielen Jahren hier, kommt extra aus Amerika angeflogen, bringt auch 2 Direktoren der Luis Palau Association aus England mit, die extra für den Sonntag kommen. Das ist eine große Freude für uns. Und Diana Heiholder, die auch viel als Rednerin unterwegs sind. 3 Hauptreferenten und viele, viele andere Referenten, die Seminare halten. Ja, einiges zum Programm. Ich reiß nur manches an. Wir haben wieder 50 Stunden Gebet. Hier in diesem Gebetswagen wird 50 Stunden lang Tag und Nacht gebetet. Das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht und das ist was sehr Wertvolles. Jeder darf zu Hause beten, das ist genauso wertvoll. Aber die Jugendlichen können direkt ihre Gebetsanliegen schicken, werden ermutigt und dann wird direkt im Gebetswagen gebetet. Und es ist ein Vorrecht, dass wir das machen dürfen. Wir haben dieses Jahr neu das Zelt der Begegnung direkt daneben. ist ein Zelt der Stille, wo Jugendliche persönlich mit Gott reden können, ganz alleine, und wünschen uns auch, dass Gott ihnen dort begegnet. Und was wir auch haben, dass wir dieses Jahr anbieten, wenn du über die Predigt noch weiter mit anderen ins Gespräch kommen möchtest, direkt nach der Hauptveranstaltung ganz freiwillig eine Gesprächsgruppe, die wir anbieten, weil es hilft ja einfach auch, das ins Gespräch zu bringen. Und das freut uns auch sehr, dass das Theologische Seminar Adelshofen sich da investiert und das verantwortet. Wir haben viele Werke, die mit uns verbunden sind und die sich sehr investieren. Ist auch ein großes Geschenk. Ja, wir haben dieses Jahr neu die POT-Band, die sich sehr, sehr freuen. Viele waren noch nie da. Das freut uns und ist gleichzeitig auch ein Gebetsanliegen. Wir haben Moderatoren. Schwester Hanna hat es schon oft gemacht. 3 neue Moderatoren, die noch nicht auf der großen POT-Bühne waren, machen es ehrenamtlich, auch ein großes Geschenk. Und wir haben viele Zeugnisse von Jugendlichen, von Bekannten. Es ist eine Boxerin da, der Weltklasse, die auf Weltklasse-Niveau boxt, die erzählt, wie sie durch verschiedene Krisen, was ihr der Glaube bedeutet hat, aber auch Jugendliche, 14-, 15-Jährige, die berichten, was sie mit Jesus erlebt haben. Wir haben viele Seminare, viele Gesprächsrunden, und auf der großen Wiese haben wir viele Ausbildungsstätten für Haupt- oder ehrenamtlichen Dienst dieses Jahr als Schwerpunktthema. Wünschen uns auch, dass Jugendliche ermutigt werden, sich auszubilden für den hauptamtlichen Dienst. Ja, wofür danken wir? Gestern habe ich mal die Mitarbeiter zusammengezählt. Es sind tatsächlich knapp 1000. In diesen 980 sind noch nicht alle drin. Das ist ein Riesengeschenk, dass wir so viele Menschen haben. Davon sind fast alle ehrenamtlich, ein Riesengeschenk. Wir haben Anmeldung von Teilnehmern, ist auch eine große Freude. Montag endet der Anmeldeschluss für die Übernachtung, freuen wir uns auch sehr. Wir haben ganz viele Ehrenamtliche und Hauptamtliche, die jetzt gerade in der letzten Zeit sich stark engagieren. Ist auch ein ganz großes Geschenk, dass das so ist. Wir haben bis jetzt 7 Personen, die nach Italien gehen auf einen Missionseinsatz ab Pfingstdienstag, um dort in Italien mit UM, mit Missionaren von UM, evangelistische Einsätze zu machen. Auch ein großes Geschenk. Und wir haben die finanziellen Mittel, um das Pfingstjugendtreffen zu veranstalten. Auch ein großes Dankanliegen. Gebetsanliegen. Da habe ich jetzt nur ein paar aufgelistet. Wir wünschen uns, dass Menschen gerettet werden, dass Jesus Menschen rettet, dass Berufungen ausgesprochen werden und dass Lebensentscheidungen getroffen werden. Wir machen das nicht, um ein nettes Wochenende zu machen. Unser großer Wunsch ist, dass Entscheidungen fürs Leben getroffen werden. Vollmacht für die Referenten, für alle, die auf der Bühne stehen. Sie bereiten sich jetzt auch intensiv vor. In den letzten Vorbereitungen Kraft und Gesundheit für die Verantwortlichen. Und Bewahrung, Bewahrung vor technischen Pannen, Bewahrung vor böswilligen Menschen. Immer wieder hört man von Anschlägen. Gott hat uns so bewahrt in den letzten Jahren, dass er das dieses Jahr auch tut. Bewahrung vor Presse, die mit bösen Absichten kommt. Das ist einfach ein großes Gebetsanliegen, dass wir da bewahrt werden, weil es einfach auch so viel Kraft auf Nebenschauplätze lenkt. Und sehr viel mehr Gebetsanliegen finden Sie in diesem Gebetsbrief, den finden Sie am Ausgang. Nehmen Sie sie gerne mit.
Ich grüße Sie und freue mich auf diese Stunde, in der ich Ihnen weitergeben darf, was mir geschenkt worden ist von unserem Herrn. Die Gruppe aus Holzmaden ist schon begrüßt worden, das hatte ich auch auf meinem Zettel. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Und wir freuen uns auch, dass Schwester Wiebke uns jetzt diesen Einblick geschenkt hat, einen kleinen Einblick in eine riesengroße Sache. Danke, dass Sie dafür beten. Ich möchte auch noch meine Schwestern im Weitblick grüßen von hier aus. Ich bin ja schließlich ihre Mitbewohnerin. Ja. Dann bete ich jetzt zum Anfang. Komm, Herr, segne uns. Du willst uns gerne beschenken, auch in dieser Stunde, mit deinem Wort, mit dem, was uns hilft zum Weitergehen mit Freude, zum Weitergehen mit der Gewissheit, dass du vorangehst. Du siehst diese kommende Woche und dafür willst du uns auch jetzt stärken. Wir danken dir, dass du gegenwärtig bist, auch jetzt in dieser Stunde. Amen. Ob Ihnen das Datum des heutigen Tages auch aufgefallen ist? Was ist da auffallend daran? Ein fünfstelliges Datum kommt mit zwei Zahlen aus. Ein fünfstelliges Datum kommt mit zwei Zahlen aus. Dreimal die fünf, zweimal die zwei. Rechnen ist nicht mein Lieblingsfach. Aber in diesem Fall war es keine Kunst. Also 25.05.25. Zweimal die 25 gibt zusammen die 50 und noch die dritte 5 dazu, die steht für den schönen Monat Mai. Das ergibt die Zahl 55. Weil die Psalmen Gebete sind, wollte ich gerne am Sonntag Rogate einen Psalm als Text haben. Ich habe den Herrn gefragt, welcher es sein soll. Und nun ist es Psalm 55 geworden durch diese Rechnung. Rogate, das heißt Bittsonntag. Und dieser Name sagt uns, betet. Was ich bei Pastor Modersohn dazu gefunden habe, stelle ich an den Anfang. Er fragt, und er fragt auch uns, haben wir schon wohl einmal darüber nachgedacht, wie wunderbar es ist, dass wir beten dürfen und beten können. Dass wir uns in allen Nöten und Schwierigkeiten an den wenden dürfen, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Und der als ein allmächtiger und lebendiger Gott auch Wege findet, da ihr Fuß und mein Fuß gehen kann. Was für ein Geschenk von unserem Herrn ist das Gebet, soweit Pastor Modersohn. Nun Psalm 55. Er gehört nicht zu den bekannten Psalmen und in der Lutherbibel hat er die Überschrift Klage über falsche Brüder. Ein Klagelied ist er also. Luther sagte einmal über die Psalmen, hier siehst du den Heiligen ins Herz. Mit den Heiligen meint er die glaubenden Menschen. Und in Klammer sage ich da, wenn die glaubenden Menschen Heilige sind, dann sind also heute Nachmittag viele Heilige hier zusammen. Wunderbar. Klammer zu. Auch bei Psalm 55 sehen wir einen Menschen ins Herz. Es ist David. Es geht ihm zu der Zeit nicht gut. Schweres hat er erlebt. Aber er bleibt nicht nur daran stehen, er hat sich mit der Klage an seinen Herrn gewandt. Gleich am Anfang, im zweiten und dritten Vers des Psalmes, bittet er ihn, verbirg dich nicht vor meinem Flehen, Herr. Höre mich an. Mit anderen Worten, Herr, ich brauche dich. Und wie sehr brauche ich dich? Und ist es nicht wunderbar, dass wir das unserem Herrn auch immer wieder sagen dürfen? Herr, ich brauche dich. Und wie sehr brauche ich dich jetzt gerade? Und David spricht dann seine große Not vor dem Herrn aus. Davids Not, beschreibt Professor Helmut Lamparter so, Kämpfe und Anfechtungen, Angst und Zittern hat den Beter David befallen. Unter Betrug und Gewalt leidet er. Eine schlimme Enttäuschung hat er erlebt mit einem Menschen, der einmal sein Freund gewesen ist. Aufgewühlt ist seine Seele, von der Angst gehetzt, schüttet er die ganze Not seines Herzens aus. Der Lebensmut und der Glaubensmut hat ihn verlassen. Soweit Lamparter. David hat Angst. Todesfurcht nennt er die Angst. Von Furcht und Zittern spricht er. Und am liebsten würde er weit wegfliehen, ganz in die Ferne. Sein größter Schmerz ist eben dieser, dass sein Gefährte, sein Freund, sein Vertrauter sich auf die Seite der Feinde begeben hat. Das tut weh. Muss man bei so viel Grund zum Klagen nicht alles aufgeben? Auch den Glauben an Gott? Auch das Beten? Kann man da noch Glaubensmut haben? In diesem Wort Glaubensmut, da steckt es drin vom Dennoch-Glauben. Also obwohl es nun so ist, wie es ist, schwer, schmerzhaft. Dennoch. David hatte noch Glaubensmut, er hätte sonst nicht gebetet. An drei Stellen im Psalm wird deutlich, dass er diesen Mut noch hatte. Er konnte trotz seiner großen Not und gerade in der Not noch beten. Nun ein erster Abschnitt nach meiner Einleitung und dazu lese ich die Verse 1 bis 16. Gott, höre mein Gebet und weise meinen Hilferuf nicht ab. Erhöre mich und antworte mir, denn meine Sorgen bedrücken mich sehr. Meine Feinde bedrohen mich, sie bedrängen mich und voller Zorn wollen sie mich angreifen. Mein Herz fürchtet sich und Todesangst überfällt mich. Angst und Schrecken überkommen mich und ich zittere am ganzen Leib. Ich sprach, hätte ich doch Flügel wie eine Taube, dann würde ich fortfliegen und zur Ruhe kommen. Weit fort würde ich fliegen, bis in die Wüste. Schnell würde ich eine Zuflucht finden vor diesem heftigen Wind und dem Sturm. Herr, verwirre ihre Sprache, damit sie sich nicht mehr verstehen können. Denn alles, was ich in der Stadt gesehen habe, war Gewalt und Streit. Tag und Nacht sind ihre Mauern gegen Eindringliche bewacht. Eindringlinge bewacht, doch das Verderben ist schon mitten in der Stadt. Mord und Raub sind überall. Erpressung und Betrug herrschen auf den Straßen. Wäre es ein Feind, der mich verhöhnt, das könnte ich ertragen. Würden mich meine Widersacher so verspotten, ich könnte mich vor ihnen verbergen. Aber du bist es, mein Begleiter, mein Freund und Vertrauter. Wir freuten uns aneinander, als wir zusammen zum Hause Gottes gingen. Der Tod treffe meine Feinde unvorbereitet. Lebendig sollen sie hinunter in das Totenreich, denn das Böse wohnt in ihren Herzen. Ich habe bei meiner Vorbereitung gezögert und mich dann doch entschieden, Ihnen den ganzen Psalm zu lesen, eben weil er nicht so bekannt ist, aber ich kann nun natürlich nicht den ganzen Psalm auslegen. Ich habe einen ersten Punkt, eine erste Überschrift, ein Ruf aus großer Not. Wer um Hilfe ruft, der ist hilflos. Und wer hilflos ist, braucht einen Helfer. Nicht irgendeinen, den einen. Wohl dem, der ihn kennt. Und wer diesen Helfer in der Not ruft, der ruft auch nicht umsonst. Scheinbar denkt David, dass er keinen Menschen mehr hat, dem er vertrauen kann. Die unerwartete Feindschaft von Menschen, denen er vertraut hatte, hat ihn sehr erschreckt. Und darüber ist er am meisten erschrocken, dass an der Spitze seiner Feinde, seiner Gegner, der steht, der sein Freund war. Das tut weh. Es gibt ein Lied von Elisabeth Schnitter, es kommt leider in unserem Buch nicht, in dem sie Nöte nennt, die sie selber erlebt und erlitten hat, aber sie redet im Lied nicht nur von den Schwierigkeiten, also von den Nöten, sondern auch von dem, der helfen kann. Vater, dann lauf ich zu dir nach Haus und ich schütte aus. Ich schütte meine Not bei dir aus, ich schütte meine Angst bei dir aus, ich schütte meine Last bei dir aus. Und ich habe mir gedacht, warum sie wohl das Wort ausschütten benutzt hat. Ich denke darum, weil ausschütten ja keine halbe Sache ist, sondern etwas Ganzes. Beim wirklichen Ausschütten bleibt eigentlich kein Rest zurück. Auch David schüttet sein Herz vor Gott aus. Aber ehe er von seiner Not redet, hat er um Hilfe gebeten. Mit dieser Bitte beginnt der Psalm. Hilferufe finden wir im Wort Gottes viele. Und oft ist es nicht nur ein Ruf, sondern ein Schrei. Da saß doch zum Beispiel in Jericho einmal ein Blinder am Weg. Und als Jesus durch Jericho ging, war ein lauter Ruf zu hören, der auch schon mehr ein Schrei war, ein Schrei nach Hilfe. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Markus 10, 47. Und so könnte man nun viele Hilferufe und Schreie noch nennen aus der Bibel. Aber wir kennen sie doch nicht nur aus dem Wort Gottes. Es gibt sie doch auch bei uns, bei mir und bei Ihnen. Aber wie gut, in Psalm 50, Vers 15 zum Beispiel, da werden wir von Gott dazu ermutigt. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Herr, hilf mir, so dürfen wir in der Not rufen, ja schreien. Und haben wir in dem Lied Harre meine Seele nicht schon manches Mal gesungen, größer als der Helfer, wie geht's weiter? Ist die Not ja nicht, ja. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Darum ist unser Herr die richtige Adresse für uns in Angst und Hilflosigkeit. Und wie oft hat er schon geholfen? Wie oft hat er uns in scheinbarer Ausweglosigkeit einen Weg gezeigt? Ich lese noch einmal Davids Hilferuf am Beginn des Psalmes. Gott, höre mein Gebet. Verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Merke auf mich und erhöre mich, wie ich so ruhelos klage und heule. Und in den folgenden Versen schildert David dann seine Not. Er schreit nicht zum ersten Mal hilflos und in großer Not zu seinem Gott. Er ist wieder einmal in sehr großer Not. Und wie gut, dass er mit seinem Gott darüber redet. In dem Wissen, größer als mein Helfer ist meine Not ja nicht. Wissen wir das auch in notvollen Zeiten? Sagen, klagen, dürfen wir sie unserem Herrn in diesem Wissen. Und größer als der Helfer ist meine Not ja nicht. Freilich, die Not ist oft viel, viel größer als unsere Möglichkeiten. Aber nie, gar nie ist sie größer als seine Möglichkeiten. Ich wiederhole den Satz. Die Not ist oft viel, viel größer als unsere Möglichkeiten. Aber nie, gar nie ist sie größer als seine Möglichkeiten, die Möglichkeit unseres Herrn. Er ist der Meister im Helfen. Und er sagt, rufe mich an in deiner Not. Wir kennen diesen Helfer. Und er kennt uns. Besser als uns der allernächste Mensch kennen kann. Darum sind wir in keiner Notsituation alleingelassen. An dieser Stelle dachte ich bei meiner Vorbereitung an die Menschen, die auch viel Not, oft sehr viel Not erleiden und diesen Helfer nicht kennen. Wie arm sind sie? Wie reich sind wir? Darum können wir uns mit dem Liederdichter Ernst Gottlieb Woltersdorf freuen. In einem seiner Lieder heißt es immer wieder, dass ich einen Heiland habe. Und das Lied hat 10 Strophen und immer wieder wird es wiederholt, dass ich einen Heiland habe. Woltersdorf hat das Lied im 18. Jahrhundert geschrieben und wir dürfen im 21. Jahrhundert dieselbe Freude haben, weil wir denselben Heiland haben. Und an einer Stelle heißt es in diesem Lied, dass ich einen Heiland habe, der die matte Seele labe. Muss dies nicht mein Dürsten stillen und mein Herz mit Wonne füllen? Nie muss das Klagen in einer großen Not und in einer scheinbaren Aussichtslosigkeit das Einzige sein, was uns bleibt. Denn wir kennen den Helfer, der größer ist als jede Not. Dass ich einen Heiland habe. An diesem Lied und an dieser Aussage freue ich mich ganz oft. Nun war David ein Mensch des alten Bundes, aber Gott war oft seine Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die ihn getroffen haben. Davon reden seine Psalmen immer wieder. Waren Wirspe, sagt dazu, hier klagt ein Gläubiger zu Gott über den Hass derer, die seinem Herzen doch am nächsten standen. Das ist ein hartes Erleben. Wirspe, eben dieser Ausleger und auch andere Ausleger vermuten, dass diese große Not, von der er in Psalm 55 spricht, zu der Zeit war, als sein geliebter Sohn Absalom einen Aufruhr begonnen hat, weil er König werden wollte. Er hatte vor, seinen Vater David vom Königsthron zu vertreiben. Was es auch war, was es auch ist, David flieht mit seiner Not zu seinem Gott und wir dürfen das auch. Vater, drum lauf ich zu dir nach Haus, heißt es in dem Lied von Frau Schnieder. Sehr offen spricht David zum Herrn von seiner großen Angst. Vor ihm musste er nicht stark sein. Denn er sieht ja sowieso bis auf den Grund, dieser Herr, auch bei mir und auch bei Ihnen. Bis auf den Grund. Nichts bleibt ihm verborgen. Muss ich darüber erschrecken, dass er bei mir bis auf den Grund sieht und dass ich nichts vor ihm verbergen kann? Ich erschrecke nicht darüber. Denn ich weiß aus seinem Wort, dass er mich ganz und gar kennt und mich trotzdem liebt. Und es ist gut, dass er alles von mir weiß. Sind Sie auch froh, dass er alles von Ihnen weiß? Ein Erschrecken ist dann dran, wenn uns bewusst wird, was in Unordnung geraten ist, zwischen mir und dem Herrn. Dann gilt es für uns, was in einem Lied so heißt, und wie du bist, so darfst du kommen. Ich darf dann kommen mit dem, was in Unordnung gekommen ist, also mit Sünde. Dann gilt für uns also dieses, dann darfst du kommen und ja, Vater, dann lauf ich zu dir nach Haus, schütte meine Last, meine Not bei dir aus. Wie du bist, so darfst du kommen. Und da heißt dann weiter in dieser Strophe und wirst gnädig angenommen. Sieh, der Herr kommt dir entgegen. Was für ein Herr, was für ein Lied von Philipp Spitta. Es beginnt mit einer Einladung. Kehre wieder, kehre wieder. Also kehre um, wenn du in eine falsche Richtung gegangen bist. Wenn du gesündigt hast, kehre um. Und er wartet schon darauf. Ob wir schuldig geworden sind, ob wir verzweifelt sind, ob wir uns sehr alleine vorkommen, die Einladung gilt. Und es ist nicht eine Einladung von irgendjemand. Nein, sie kommt von allerhöchster Stelle. Und er kennt uns durch und durch. Das habe ich mir daran wieder klar gemacht. Auch an diesem Psalm, an dem, was David betet. Er kennt uns durch und durch. Dass der Herr um Davids Not weiß, das war David bewusst. Und er wusste auch, dass er mit seiner Not zu ihm kommen durfte. Und an dieser Stelle bin ich froh geworden, weil das auch mein Wissen sein darf und auch ihr Wissen. Komm, wie du bist, so darfst du kommen, zu dem, für den nichts unmöglich ist. Ob es eine große Not ist, ob es Sünde ist, ob es Fragen sind, für die ich keine Antwort habe. Wie du bist, so darfst du kommen. Das war nun ein erster Teil, ein Ruf aus großer Not. Und nun singen wir das Lied von Elisabeth und Gerhard Schnieder, das so beginnt: Aber der Herr ist immer noch größer. Nummer 377, und da muss man einfach alle 5 Strophen singen. 377, 1 bis 5. Verse 17 bis 22 in Psalm 55. Ich aber will zu Gott rufen, und der Herr wird mich retten. Morgens, mittags und abends bete ich laut in meiner Not, und der Herr hört meine Stimme. Er rettet mich und beschützt mich, dass sie mir nicht zu nahe kommen, auch wenn noch so viele gegen mich sind. Gott, der seit Ewigkeiten regiert, wird mich erhören und sie erniedrigen, denn meine Feinde wollen sich nicht ändern und nehmen Gott nicht ernst. Mein Freund, dieser Gottlose, hat mich verraten und sein Versprechen gebrochen. Seine Rede ist süß wie Honig, aber sein Herz ist voller Hass. Seine Worte sind glatt wie Öl, doch sie verwunden wie Dolche. Eine zweite Überschrift, ein Dennoch Aber. Ein Dennoch Aber. Ich hätte ja auch schreiben können, ein Aber. Aber dieses Dennoch gehört da einfach dazu. Dennoch, obwohl es so ist, wie es ist. Nach dem Hilferuf, in dem Davids Elend deutlich wurde, zwar in meinem ersten Teil, spricht er nun das so wichtige und gewichtige Aber. David hatte eine Entscheidung getroffen. Ich aber rufe zu Gott und es könnte ja sein, dass er mir hilft. Nein, so sagt er nicht, denn David ist gewiss. Er sagt, ich aber rufe und der Herr rettet mich. Ich aber rufe. Und dieses Aber, so ein kleines, eigentlich unscheinbares Wort, dieses Aber ist immer wieder dran. Und ich nenne es im Zusammenhang mit diesem Psalm das Dennoch Aber. Und es wird oft ein Dennoch Aber sein, wenn wir es sprechen. Ohne zu wissen, wie die Hilfe aussehen wird, der Herr wird mir helfen, sagt David. Er steht zu seinen Zusagen. Er schildert dann noch einmal seine Not. Ich habe es gelesen. Zu allen Tageszeiten will er klagen und heulen, damit der Herr ihn ganz gewiss hört. Er will aber so gerne auch, trotz all dem Schweren und trotz der Schmerzen, zur Ruhe kommen bei seinem Herrn. Und er ist sicher, Gott wird hören. Davids Situation ist menschlich gesehen zum Verzweifeln, zum Aufgeben des Gottvertrauens, aber er spricht das Aber. Also nicht das Aber der Resignation, sondern das ganz andere Aber. Aber der Herr ist immer noch größer. So haben wir gerade gesungen. Vielleicht ist auch bei manchem von uns dieses Aber dran. Ist es dennoch Aber. Obwohl es so ist, wie es ist, Aber. Aber der Herr. Bei mir ist es immer wieder dran. Wir bleiben oft an der Klage stehen und an den Hilferufen. Einer, der auch viel Grund zur Klage hatte, war Asaph. Als Beter von Psalm 73 hat er sehr viel zu klagen. Aber was sagt er am Ende dieses Psalmes? Aber, also wieder das aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Psalm 73, 28. Das war Asaphs Situation. Immer noch unverändert schlimm. Aber jetzt wusste er wieder, dass sie nicht hoffnungslos war. Denn er hat ja einen Herrn, dem nichts unmöglich ist. Denn der Herr ist immer noch größer. Größer, als man denken kann. Er hat das ganze Weltall erschaffen. Und alles ist ihm untertan. Alles. Als David in Psalm 55 mitten in seiner Not nach vielen Klagen sagte, ich aber rufe zu Gott, da war das ein Entschluss, ein Aufbruch. Das geschieht nicht von selber. Es braucht wirklich den Entschluss, ich aber rufe jetzt zu Gott. Maren Wirsbe sagt dazu, das Aber ist Davids Antwort des Glaubens. Auf alle Feindschaft der Bedränger und auf allen Verrat falscher Feinde. Er weiß es nun wieder. Gott ist für seinen Knecht und er ist mit seinem Knecht. Ich habe mich gefreut, dass Wirspe diesen Worten noch einen Liedtext hinzugefügt hat, den wir vielleicht kennen. Ist Gott für mich, wie geht's weiter? So trete gleich alles wider mich, so oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Habe ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Ein Lied von Paul Gerhardt. Und nach Davids Hilferuf und seiner Entscheidung, in der aussichtslosen Lage, in dieser so schmerzhaften Situation, dennoch mit dem Herrn zu rechnen, da kommen wir nun zu einem dritten Teil. Einem kurzen Teil, aber vorher singen wir noch das Lied, das wir unter der Nummer 370 finden. Und da müssen wir auch wieder alle 5 Strophen singen. Wir müssen es einfach. 370, solange mein Jesus lebt. Mein erster Punkt stand unter der Überschrift ein Notruf. Das zweite nun war das Dennoch, Aber. Und das dritte nun noch ein Angebot. Dazu lese ich Vers 23. Bringe deine Sorgen vor den Herrn. Er wird dir helfen. Er wird nicht zulassen, dass der Gottesfürchtige stürzt und fällt. Ist das nicht auch ein Wort für uns? Bringe deine Sorgen vor den Herrn. Er wird dir helfen und er wird nicht zulassen, dass der Gottesfürchtige stürzt und fällt. David wird angesprochen. Von wem? Das wird nicht deutlich im Psalm. Aber etwas ist gewiss, Gott wollte David ermutigen. In einem anderen Psalm von David finden wir einen Aufruf von David. Kann uns jemand sagen, wozu David in Psalm 37, Vers 5 aufruft? Ja, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Sollen wir das noch miteinander sagen? Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Ein Wort von David. Dieses Wort hat schon viele Bibelleser ermutigt. Befiehl dem Herrn deine Wege. Ein Ausleger sagt, dass Befiehl dem Herrn deine Wege oder deinen Weg heißt nach dem Ursprung des Wortes, wirf deine Last ab. Übergib sie ihm, überlasse sie ihm. Das war für David nun dran. Er wird im 23. Vers unseres Psalmes dazu aufgefordert. Und nicht nur er, auch wir. Wirsbe fragt in seiner Auslegung, wer spricht hier und zu wem? Sprach Gott hier durch einen Propheten zu David? Und David sagt es weiter im Psalm, also auch zu uns, wirf dein Anliegen auf den Herrn, befiehl dem Herrn deine Wege. Es braucht ja einen Entschluss, eine Last wegzuwerfen. Werfen, wohin? Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen. David war ja so angefochten. Er hat Enttäuschungen erlebt, er hat es dem Herrn geklagt. Was soll er nun wegwerfen? Seine Angst und seine Bitterkeit darf er loswerden, seine Sorge. Er will sie loswerden, diese große Last. Und was schwer auf ihm liegt, er darf es wegwerfen. So heißt es in der Luther-Übersetzung. Und wir dürfen es auch. Wirf deine Sorgen auf den Herrn. Das Schwere, das Bedrückende, die Last dürfen wir auf Gott werfen und dann bei ihm lassen. Sie ihm überlassen. Das geschieht im Gebet. Werfen, wegwerfen, das heißt ja, sich von etwas befreien, etwas loswerden wollen. Und unser Herr ist die richtige Adresse dafür. Bei ihm gibt es ja keine Grenzen des Könnens. Sollten wir dann nicht bei ihm abladen und ihm vertrauen, immer wieder? Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen. Ich habe vorhin eine Strophe zitiert aus dem Lied von Paul Gerhardt, ist Gott für mich, so drehte gleich alles wider mich und erwähne. Nun zum Schluss noch eine weitere Strophe aus diesem Lied. Nun weiß und glaub ich feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchst und Beste mein Freund und Vater sei und dass in allen Fällen er mir zur Rechten stehe und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet weh. Ist es nicht zum Staunen und zum Freuen, wenn wir an unsere derzeitige Situation denken oder an Situationen, die schon waren oder die noch kommen können, dass auch wir wie David und Paul Gerhardt sagen können, nun weiß ich und glaube es wieder ganz neu und will festhalten an dem, was die Schlussworte unseres Psalmes sagen. Ich aber hoffe auf dich. Das ist dann das Letzte in diesem Psalm. Ich aber hoffe auf dich. Ich höre da auch ein Dennoch heraus. Ich aber. Darf ich zum Schluss für Sie und für mich sagen, Herr, wie es uns auch geht, wir vertrauen dir. Amen. Ich bete. Danke, lieber Herr. Wir kennen auch manche Tiefen, manche Nöte, wo wir manchmal fast drin stecken bleiben. Und dann rufst du uns heraus und sagst, ruf mich doch an in deiner Not. So will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Du weißt auch, was jetzt gerade unsere Nöte sind. Und wir danken dir, Herr, für deine Einladung, für deinen Ruf, zu kommen mit aller Not. Und wie du bist, so darfst du kommen. Wir danken dir für dein Wort, lieber Herr. Wir danken dir, dass du mitgehst in eine neue Woche. Wir danken dir, dass wir auch unser Pfingstjugendtreffen dir so sehr anbefehlen dürfen. Lieber Herr, es ist eine große und wunderbare Sache. Aber es braucht ganz viel Hilfe und Gnade und Segen von dir. Wir danken dir, dass du alle Mitarbeiter siehst und kennst und weißt, was sie brauchen für diesen Dienst. Und du weißt, was die Teilnehmer brauchen für ihr Leben. Danke, lieber Herr, dass du wirken wirst an Pfingsten und dass du auch wirkst an uns, wenn wir jetzt weitergehen in unseren Alltag hinein. Danke, lieber Herr, du gehst mit, du gehst voran, das hast du verheißen. Amen. Und nun, Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und danke, dass du uns gnädig bist. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen wunderbaren, kostbaren Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg und einen guten Weg durch die kommende Woche. Musik
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.